Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu unserer 37. Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Und bevor wir mit unserem heutigen Gast starten, starten wir natürlich auch mit meiner geschätzten Kollegin Olivia. Und ich rufe mal rüber nach Darmstadt. Olivia, kannst du mich hören? Wie geht es dir?
Hallo Sebastian. Ja, danke, mir geht's gut. Und selbst?
Ja, danke. Ein, Tag, der viele neue Informationen für uns bereithält. Und einige Informationen wollen wir heute natürlich auch wieder in unserem Sportpodcast thematisieren. Wir haben ja nun mit vielen Sportlern schon gesprochen, mit prominenten Spielern aus Bundesligen, mit Managern, aber auch mit Funktionären. Und heute wollen wir mal so ein bisschen den Blick auch über den Sport hinaus in Richtung Politik werfen. Wie sieht es bei dir aus in Sachen Politik und Sport? Ein Thema, das ja, ich sag mal, im Moment aktueller nicht sein kann, weil wir uns ständig ja auch an politischen Entscheidungen orientieren müssen.
Absolut, ja. Also das gilt auch für mich. Ich bin ja selbst auch im Sportverein tätig und da ist es natürlich immer interessant, was es für neue Perspektiven auch gibt bezüglich dem gemeinsamen Sport. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders auch auf den heutigen Gast.
Und ich glaube, ich kann eines den Hörerinnen und Hörern schon sagen und vorwegnehmen, er ist absolut krisenerprobt. Ich denke nur an den G20-Gipfel in Hamburg. Und es ist so, dass er aber nicht heute als Innensenator sozusagen zu uns spricht, sondern wir haben ihn als Senator für Sport in Hamburg eingeladen. Und ich freue mich, die Leitung müsste jetzt stehen, dass er uns jetzt zugeschaltet ist, und sage herzlich willkommen, Andi Grote.
Ja, moin. Schön, da zu sein.
Moin, moin. Hallo, Herr Grote. Herzlich willkommen.
Hi.
Ja. Wir möchten natürlich gerne direkt ins Thema einsteigen. Jetzt muss man ja sagen, ist die Pandemie schon 12 Monate knapp angelaufen und natürlich auch deutschlandweit, vor allen Dingen auch bei Ihnen in Hamburg. Da möchte ich Sie natürlich zu Beginn gerne gleich mal darum bitten, uns vielleicht aus Sicht Ihres Jobs als Sport- und Innensenator, insbesondere aber natürlich in Bezug auf den Sport, vielleicht mal uns so einen kleinen Rückblick aus dem letzten Jahr geben zu können.
Ja, das ist natürlich quasi jetzt ein Jahr im Ausnahmezustand. Eine sehr, sehr harte Zeit für uns alle, ja. Das steckt einem ziemlich in den Knochen. Ja, auch mit vielen Rückschlägen und dynamischen Veränderungen. Und für uns als, wenn man so will, als Regierungsmitglieder, Entscheidungsprozessen immer dafür zu sorgen, dass Sport auch eine Rolle spielt und mitgedacht wird. Das war gar nicht immer selbstverständlich. Und gleichzeitig ging es natürlich auch darum, irgendwie für den Sport zu sorgen, in zweifacher Hinsicht. Einmal zu gucken, dass die Regelwerke so gut es ging, eben noch Sport ermöglicht haben oder irgendwie für den Sport gepasst haben. Wir dann auch, wenn es möglich war, Lockerungen zugelassen haben und so weiter. Und andererseits eben auch Hilfsprogramme, Unterstützungspakete zu schnüren, damit der Sport durchkommt. Das ist ja eine Situation, die wir alle überhaupt so noch nie erlebt haben. In der Gesamtbilanz ist natürlich, hatten wir eine Aufhellung im letzten Sommer. Da ist es uns ja in Hamburg sogar gelungen, hier die Triathlon-Weltmeisterschaft durchzuführen im Stadtpark und das ATP European Open Turnier. Sogar mit Zuschauern am Roten Baum, das war sicher ein Highlight. Aber danach ging es halt auch wieder in den Lockdown. Insgesamt unterm Strich würde ich mal sagen, wir sind so einigermaßen durchgekommen, aber es wird jetzt eben auch, jetzt wird auch Zeit, dass sich die Perspektiven langsam auch mal wieder verbessern.
Stichwort Perspektiven. Ich würde da gerne nochmal auch, was Ihre persönliche Rolle angeht, nachfragen wollen. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag in den letzten 12 Monaten dahingehend verändert? Ich meine, am jeden Tag, wir wissen das ja aus eigener Erfahrung, muss man die Dinge neu sortieren, gewichten. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, das hat sich natürlich alles völlig verändert. Einmal so die äußeren Rahmenbedingungen. Man sitzt fast nur noch irgendwie am Schreibtisch und vor dem Rechner und alles nicht besonders bewegungsfreundlich. Die meisten Termine, Besprechungen findet alles digital statt. Das hat auch Vorteile, weil man natürlich mit vielen Leuten Kontakt halten kann. Das ist auch sehr zeitsparend. sparen. Auf der anderen Seite entfällt halt der echte persönliche Austausch total. Also ist schwierig, aber das geht uns allen so. Und ja. Es ist natürlich viel von thematisch jetzt einfach konzentriert auf Krisenbewältigung. Ne? Also das ganze Thema, wie gehen wir mit den aktuellen Eindämmungsverordnungen um? Was regeln wir eigentlich? Welche Maßnahmen legen wir fest? Wie gut und differenziert können wir auch auf Einzelfälle ausgehen? Wir haben auch viele Ausnahmetatbestände, wo wir also immer wieder auch tagesaktuell gucken, können wir hier und da nochmal helfen? Können wir im Rahmen der Möglichkeiten hier und da kleine Unterstützung geben? Und das ist im Grunde genommen also eine völlige Veränderung eigentlich. Also viele Dinge, die man vorher auf der Tagesordnung hatte, natürlich auch jetzt als Sportsenator, ging es ja immer darum, konkrete sportliche Aktivität, Ligenbetriebe, das ganze Vereinsgeschehen, große Sportevents, die wir in Hamburg ja immer haben, eigentlich zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern, selber auch da zu sein, dabei zu sein. Das entfällt natürlich in großen Teilen und stattdessen ist man eigentlich dabei, mit allen irgendwie zu gucken, wie man sie durch die Krise bringt. Das ist schon ein völlig anderes Arbeiten.
Ja. Wie sehr kommt Ihnen da auch, ich sag mal, entgegen? Und das ist ja ein Image, das auf der einen Seite sich aufgebaut hat, auf der anderen Seite ist es ja auch logisch, dass wir in Hamburg einen ersten Bürgermeister haben, der halt einen medizinischen Background hat und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Stück weit konservativer an die Dinge rangeht?
Also ich glaube, dass wir in Hamburg schon sehr gut aufgestellt sind, weil wir mit etwas ruhigerer Hand und mit etwas mehr Übersicht und Durchblick, würde ich fast sagen, eben auch ganz maßgeblich geprägt durch die Kompetenz und Souveränität des ersten Bürgermeisters, hier durch die Krise manövrieren können. Ja. Das führt an manchen Stellen dazu, dass wir manchmal etwas konservativer sind. Aber die Entwicklung hat uns da eben halt auch noch immer recht gegeben. Ne? Und ja. Jede voreilige Lockerung verlängert die Krise. Das muss man einfach wissen, weil dadurch die Zahlen schnell steigen und es immer lange dauert, sie wieder runterzukriegen. Insofern sind wir, glaube ich, nicht so schlecht gefahren und konnten dann eben, weil es im Sommer und also einige Monate eben auch sehr gut gingen, wir von den Zahlen wirklich sehr, sehr gut dastanden, konnten wir eben auch anders als andere Städte in Deutschland zum Beispiel hier das Tennisturnier am Roten Baum mit Zuschauern durchführen.
Wenn wir uns jetzt explizit mal die Infektionszahlen anschauen, aktuell sieht es ja Status quo danach leider aus, dass die Zahlen wieder so ein bisschen steigen. Aktuell in Hamburg ist es ja, glaube ich, so, dass man bis zu 20 Personen im freien Bereich, also sich beim Sport treffen dürfen. Wie weit, wie sind die Aussichten bezüglich Öffnungsperspektiven? Ist wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt unfassbar schwer, darüber eine Aussage treffen zu können.
Ja, das ist natürlich ehrlicherweise alles ein bisschen deprimierend. Wir haben ja sehr lange daran gearbeitet, dass auch in der Sportministerkonferenz hat Hamburg sich auch sehr stark gemacht, dass der Sport im ersten Öffnungsschritt jetzt dabei ist. So, das ist jetzt auch so. In Hamburg haben wir das auch so umgesetzt, dass wir gesagt haben, also bei Erwachsenen bis zu fünf Personen, zwei Haushalte können im Freien Sport machen und Kinder unter 14 bis zu 20. So. Und natürlich kommen dazu noch die ganzen Ausnahmen für Reha-Sport, Profisport, Training von Kaderathleten und so weiter. Aber das ist die Lage jetzt. So, und jetzt stehen wir im Prinzip vor der Situation, dass die Zahlen sich negativ entwickeln und wir im Grunde genommen schon absehen können, dass wir wieder diesen Öffnungsschritt, weil wir über 100 liegen werden, zurücknehmen müssen. Und wir arbeiten im Moment daran, und ich hoffe, dass wir das dann auch so umsetzen können, dass wir jedenfalls für den Kinder- und Jugendsport, also für die Kinder bis zu 14, das nicht wieder komplett rückgängig machen, sondern vielleicht nur die Gruppen etwas verkleinern, dass sie nicht mehr 20, sondern 10 Kinder sind, aber dass wir das nicht wieder einstellen müssen. Das wäre natürlich total bitter.
Gehen Sie dahingehend vielleicht auch in die Planung, was das Testing angeht mit den Vereinen oder gerade in dem Jugendsport, dass man darüber nachdenkt?
Also wir hätten natürlich großes Interesse daran, Testverfahren in Verbindung mit Veranstaltungen, aber vielleicht auch mit ganz normalen Trainingseinheiten eine höhere Sicherheit zu bekommen und dadurch dann auch mehr zulassen zu können. Wir hatten ja eigentlich, wenn wir jetzt stabil unter 100 geblieben wären, hätten wir ja den nächsten Öffnungsschritt im Prinzip schon nächste Woche machen können. Und dann hätten sich ja hätte sich ja gleich auch was verändert, Indoor-Sport, und wir hätten größere Gruppen auch mit Erwachsenen im Außenbereich haben können. Danach sieht es jetzt alles nicht aus, und jetzt müssen wir gucken, ob wir dann wenigstens mit so begleitenden Sicherheitsmaßnahmen diese bestimmte Schritte noch gehen können. Und wir versprechen uns natürlich viel von diesem Test. Also wir bereiten entsprechende Pilotversuche vor bei Veranstaltungen, sowohl im Kultur- als auch im Sportbereich. Und werden das auch am Montag in die Ministerpräsidentenkonferenz mit einbringen und hoffen, dass wir auch deutschlandweit zunächst über so Modellversuche und Pilotprojekte und dann aber hoffentlich auch, wenn sich das bewährt und wenn es funktioniert, auf etwas breiterer Basis durch Tests abgesicherte Öffnungsschritte machen können.
Sie sprechen das an, Pilotprojekte, das sind ja auch Leuchttürme unter Umständen für die ganze Bundesrepublik. Da gibt es durchaus auch in Hamburg sehr engagierte, große Vereine, die sich da also auch schon viele Gedanken machen. Ich nenne mal beispielhaft die TSG Bergedorf, den Waldorfer SV, die eben auch darüber nachdenken, ein eigenes Testzentrum nicht nur für Vereinsmitglieder zu etablieren, sondern eben auch für den Standort und für das Quartier. Wenn solche Dinge jetzt geschehen, in welcher Geschwindigkeit auch immer, findet das dann auch die Förderung von öffentlicher Seite? Wie stehen Sie dazu?
Also, soweit ich weiß, macht die TSG Bergedorf das schon. Wir haben das mit den Sportvereinen auch besprochen und haben sie sehr ermutigt, selber auch zu testen. Denn wenn wir zu dem Punkt kommen, dass man mit einem aktuellen Selbsttest, Schnelltest auch bestimmte Dinge in Anspruch nehmen kann, auch Sportangebote in Anspruch nehmen kann, dann ist es natürlich viel leichter und praktischer, wenn die Vereine das einfach selber vor Ort anbieten. Ja. Und wir haben große, leistungsfähige, starke, gut organisierte Sportvereine, die das können. Sie haben davon zwei genannt, es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Und die haben darauf sehr positiv reagiert und sind damit jetzt auch an den Start gegangen. Und das kann man ja abrechnen über die Krankenkassen. Also die Kosten werden ja getragen. Und insofern ist das eigentlich ein ganz gut praktikables Modell. Wir müssen jetzt nur noch in die Situation kommen, dass man dann mit den Tests auch was darf, dass die dann auch, also die entsprechende Bescheinigung, dass die dann auch real genutzt werden kann für Sportangebote. Aktuell kann man damit ja nur ein paar so körpernahe Dienstleistungen, Kosmetik und ähnliches, Körperpflegedinge wahrnehmen als Angebote. Aber das ist natürlich, wäre natürlich eine sozusagen gute Basis, um das auch im Sport zuzulassen.
Ja, ich würde da gerne nochmal nachfragen, also jetzt mal unabhängig davon, dass sicherlich da noch dran gearbeitet werden muss, wie verfügbar diese Tests sind und was man, wie Sie sagen, auch dann, was man damit darf, wenn man einen negativen Test gemacht hat. Wäre es nicht trotzdem auch sinnvoll, die Rolle der Sportvereine für unsere Gesellschaft in Deutschland ein Stück weit stärker zu forcieren und ihnen sozusagen da auch auf mehr oder weniger freiwilliger Basis, Ehrenamt spielt da ja auch eine große Rolle, die Möglichkeit zu geben, mehr Verantwortung zu übernehmen, dass man da auch ein bisschen kampagnenmäßiger in Deutschland denkt und versucht, auch so ins Machen zu kommen?
Das tun wir eigentlich schon. Also das muss man wirklich sagen. Wir sind mit den Sportvereinen ohnehin in einem sehr engen, aber auch in einem wirklich operativen und handlungsbezogenen Austausch und gucken schon, wie wir ganz praktische Modelle hinkriegen. Wir müssen nur sehen, dass wir da nicht, also der Sport ist ja nicht in einer eigenen Welt unterwegs, sondern in diesem Gesamt Corona-Kosmos irgendwie auch verortet. Und wir können im Moment nichts machen, was einfach vom Gesamtregelwerk nicht zugelassen ist, weil natürlich dann jeder andere Bereich das für sich auch in Anspruch nimmt. Ne? Also natürlich guckt dann auch die Kultur und gucken auch andere und sagen, das können wir doch auch. Und also wir müssen da immer schon in Formaten denken, die dann auch überall angewendet werden können, wenn sie geeignet sind. Aber Voraussetzung ist immer, dass es in den jeweiligen Bereichen, also hier im Sport, auch welche gibt, die sagen, wir machen das. Und da will ich schon mal sagen, hat der Sport natürlich enorme Verantwortungsbereitschaft gezeigt. Auch schon in der letzten Phase der Lockerung. Wir sind ja letztes Jahr dann im Mai so langsam in die Lockerung gekommen. Und das war ja mit sehr umfangreichen Anforderungen an Hygienemaßnahmen, Schutzkonzepte verbunden. Und da haben die Sportvereine gezeigt, dass sie das können, dass das funktioniert. Und insofern haben wir auch gar keinen Zweifel daran, dass man das auch jetzt mit den Sportvereinen umsetzen könnte. Es gibt nur einen Punkt, den muss man einfach immer sehen. Wenn wir Sport regeln, dann regeln wir natürlich nicht nur den Vereinssport. Also in den Eindämmungsverordnungen und in den MPK-Beschlüssen steht ja nicht drin, der Sport durch gut organisierte Großsportvereine ist wieder zulässig und in Klammern alle anderen nicht. Mhm. Sondern das ist dann immer eben auch das Treffen auf dem Bolzplatz. Ja. Insofern muss man immer gucken, dass man Regeln findet, die dann auch für alle passen. Aber wie gesagt, wir sind gerade für solche Modellprojekte, die kann man ja dann auch ausweiten und da kann man sich natürlich auf die Organisationsstruktur der Vereine abstützen und da wissen wir, dass wir in Hamburg auch starke Partner haben, mit denen wir das gerne machen.
Mhm. Ja. Wenn wir uns jetzt die Situation der Sportvereine nochmal anschauen, in der Krise, immer mehr wahrscheinlich fallende Mitgliederzahlen, kommt natürlich auch auf den Verein an und auch laufende Kosten. Wie sieht es da aus mit der Verteilung von Fördergeldern für Vereine?
Ja, das war ja von Anfang an sozusagen unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass alle Akteure im Sport, nicht nur die Vereine, auch die Veranstalter und auch die Profimannschaften, aber insbesondere natürlich die große Menge der Breitensportvereine, gut durch die Krise kommt. Und das heißt, dass sie nicht nur nicht insolvent gehen, sondern dass sie eben auch ihre Leistungsfähigkeit und ihre Angebotsfähigkeit erhalten, um dann nach der Pandemie auch gleich wieder durchzustarten. Das ist ein hoher Anspruch. Aber um dem zu genügen, haben wir gleich im Frühjahr schon die ersten Hilfsprogramme aufgesetzt und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Also es gibt einen Nothilfefonds aus dem Frühjahr, jetzt im Herbst einen Nothilfefonds 2, der jetzt auch noch läuft, wo alle Vereine bis zu einem bestimmten Umfang direkte, nicht rückzahlbare Zuschüsse beantragen können. Es gibt ein Kreditprogramm, es gibt ein Programm, mit dem man die Kosten von Hygiene- und Schutzmaßnahmen geltend machen kann und ausgeglichen bekommt. Und wir sind jetzt kurz davor, sozusagen in der dritte Phase von finanziellen Hilfen zu starten, wo es dann quasi um den Neustart geht. Mhm. Und gerade den Vereinen zu helfen, die jetzt eigentlich erst dann richtig in Schwierigkeiten kommen, wenn es wieder losgeht. Also man kann schon sagen, dass die Vereine insgesamt in ihrer großen Menge sehr, sehr, sehr krisenfest und sehr robust sind. Gerade die wirklich Mitglieder, klassischen Mitglieder getragenen kleinen und mittelgroßen Vereine, auch der ein oder andere größere Verein, die haben eine sehr hohe Mitgliederbindung, die haben auch nicht so viele Verluste. Schwierig wird es bei den Großsportvereinen, die viele Angebote haben, viele Kurse, viel eigene Infrastruktur, viele Fitnessstudios, Schwimmbecken und so weiter. Die haben höhere Mitgliedsbeiträge. Und da gucken die Leute natürlich schon hin, ob dem auch jetzt ein Angebot gegenübersteht aktuell. Und die haben zum Teil sehr herbe Mitgliedsverluste, 10-15%. Und wenn die jetzt wieder an den Start gehen müssen und ihre Kosten fahren wieder hoch, und die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind nicht da, dann haben die natürlich Liquiditätsprobleme. Und dafür bauen wir jetzt gerade sozusagen ein passendes neues Programm. Aber wichtig, aber interessant ist zum Beispiel, dass nur ungefähr 10%, etwas mehr als 10% der Hamburger Vereine bisher das überhaupt in Anspruch genommen haben, zwischen 10-20% vielleicht. Also viele Vereine kommen auch ganz gut durch. Also der Verein sozusagen als Organisationsform ist schon sehr, sehr robust. Mhm. Und sie haben auch viel gemacht, das will ich an der Stelle auch mal sagen. Die haben natürlich auch enorm viel unternommen, um auch die Mitgliederbindung in der Krise aufrechtzuerhalten. Also was da an Kreativität entstanden ist, um über alle möglichen Arten von Online-Angeboten, aber auch so Nachbarschaftsarbeit in den Quartieren, einfach den Kontakt zu den Leuten zu halten. Das ist schon enorm. Und deswegen ist die ganz, ganz überwiegende Zahl der Mitglieder auch in den Vereinen geblieben.
Ja, absolut. Also wir haben das auch schon hier im Podcast gehört. Soziales Engagement, Einkaufsservice, gerade zu Beginn der Pandemie. Also da gab es sehr, sehr viele tolle Ideen, die auch hier vorgestellt wurden. Ich würde jetzt gerne den Fokus ein Stück weit von den Vereinen nochmal auf das Thema Sportevents richten, und zwar insbesondere die großen Events, die wir ja aus Hamburg kennen. Hamburg als Sportstadt bekannt für ganz viele auch traditionelle Veranstaltungen. Und auf der einen Seite Sie fragen möchte, wie sieht es da auch in Hamburg aus? Wie ist die Perspektive gerade jetzt auch für dieses Jahr, was diese Sportevents angeht? Und was kann man möglicherweise auch von internationalen Formaten und Möglichkeiten, Konzepten lernen, um in Hamburg auch hier zumindest Schritte nach vorne zu machen, was diese Sportevents angeht?
Ja, unser Anspruch ist natürlich, dass wir möglichst das Sportprogramm für 2021, nachdem letztes Jahr ja vieles ausfallen musste, nicht alles haben wir gehört, wir haben Triathlon und Tennis und so weiter haben wir gehabt, ein paar andere Sachen auch, aber vieles musste auch ausfallen. Wollen wir natürlich, dass in diesem Jahr im Grunde genommen möglichst viel und fast alles wieder stattfindet, gerade an den traditionellen Veranstaltungen. Wir hatten jetzt ein Thema Anfang des Jahres, oder im Februar wäre normalerweise gewesen, der Rewe Final Four, also das Pokalfinalturnier bei den Handballern. Ja. Das konnte jetzt nicht stattfinden. Und wir werden jetzt das Finale für die Saison 19/20 werden wir im Juni nachholen in Hamburg. Aber der Wettbewerb für 2021 ist quasi ist ersatzlos gestrichen von der Liga und oder vom Handballbund. Aber wir passen uns sozusagen an, indem wir jedenfalls 19/20 noch nachholen jetzt im Juni. Und dann kommen wir zu den regelmäßigen großen Veranstaltungen, wo wir einfach auch kreativ sein müssen. Beim Marathon machen wir es so, dass wir das aufteilen. Das Elitefeld soll am 11. April laufen. Mhm. Und das Massenevent wird voraussichtlich im September, soll am 12. September stattfinden. Ja. Und wir haben dann sozusagen im Kalender als nächstes haben wir die Hockey Pro League, also als internationales Hockeyformat, 29. und 30. Mai. Da gehen wir davon aus, dass das stattfinden kann. Und ob wir dann Zuschauer haben, müssen wir einfach sehen, wie die Lage ist. Also der Marathon wird im April wird ohne Zuschauer sein, aller Voraussicht nach. Aber die Hockey Pro League könnte dann schon sowas sein, wo man sagt, so hier können wir auch mal, entweder sind die Voraussetzungen schon da mit Zuschauern oder wir testen da mal was und gucken, ob wir mit entsprechenden Konzepten, Tests und so weiter da Zuschauer zulassen können. Wie gesagt, da sind wir sehr offen und arbeiten auch mit verschiedenen Sportplayern daran, sowas hinzukriegen. Mhm. Und dann kommen die klassischen Ausdauer-Events, Triathlon im Juli, die Cy Classics im August, 22.8. Und dann das Ironman-Rennen sogar noch vorher am 6.6. So. Dann haben wir, das soll auch alles stattfinden. Und dann haben wir wieder Tennis European Open am Roten Baum, 10. bis 18. Juli. Und dann auch noch den VTG Supercup im Basketball im Juni, 19.20. Alles. Also müssen wir natürlich, und auch da wollen wir natürlich möglichst Zuschauer haben. Und werden sehen, dass wir da Konzepte dann hinkriegen, je nachdem, wie die Pandemielage dann ist. Aber dass wir ein Setting finden, das eben Zuschauer ermöglicht. Und das gilt auch für das Beachvolleyball-Turnier, 19. bis 22.8. Da machen wir jetzt zum ersten Mal ein internationales King of the Court-Format hier am Roten Baum. Hat es in Deutschland so noch nicht gegeben und gleichzeitig ist das auch ein Stopp auf der deutschen Beachvolleyball-Tour mit da, wo man die meisten Punkte nochmal holen kann vom Finale. Insofern wird das ein ziemlich illustres Beachvolleyball-Meeting da und auch da ist natürlich der Anspruch, dass wir das mit Zuschauern hinkriegen. Ja. Also insofern, der Sportkalender ist gut gefüllt. Wir haben dann auch noch ein paar eigene Formate, die wir unter der Active City Überschrift fahren. Wir haben ja eine Sportstrategie, die sehr, sehr anspruchsvoll ist und im Grunde genommen die Stadt als eine Active City versteht mit Sportforderungen auf allen Ebenen und dazu gehören auch eigene Veranstaltungsformate, die dann mehr so in die Breite orientiert sind. Also wir haben Active City Day am 18.06., wo überall in der Stadt Sport getrieben werden soll. Wir haben Active City Summer von Juli bis September. Den haben wir sogar im letzten Jahr durchgeführt, wo es also überall in der Stadt kostenlose Sportangebote gibt, so als Einstiegsmöglichkeit, um die Leute ein bisschen zu begeistern und sie dann möglichst gleich in die Vereine überzuleiten. Und wir planen auch ein Active City Festival für alle Sportinteressierten in der Stadt am 28. August. Also wir haben viel vor.
Ja. Wahnsinn, ja. Es klingt also nach einem tollen Sportprogramm. Vielleicht, weil Sie es auch angesprochen haben, im Speziellen nochmal die Förderung, also in dem Fall die städtische Förderung für den Sport. Das heißt, ja. Sie gehen da auch explizit in die Planung. Man muss ja auch schauen, wie es überhaupt finanziell läuft. Es gibt eventuell keine Zuschauer, Testsituationen. Da kommt dann von städtischer Seite sicherlich auch ja das Angebot, entsprechend zu unterstützen finanziell.
Ja, wir haben natürlich auch in diesem Jahr wahrscheinlich noch die Situation, dass die ganzen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Finanzierungsrahmenbedingungen für die Veranstaltung noch anders sind als in den Vorjahren. Mhm. Und wir haben es im vergangenen Jahr so gemacht, dass wir schon auch Corona-bedingte Mehrkosten oder Einnahmeausfälle auch ein Stück weit mit finanziell getragen haben. Das kann die Stadt aber nicht alleine. Also wir brauchen dann schon auch die Mitwirkung aller Beteiligten. Also beim Tennisturnier ist es zum Beispiel auch so gewesen, dass die ATP auch auf eigene Einnahmen verzichtet hat und auch andere Beteiligte Kosten gesenkt haben. Sonst wäre das gar nicht möglich. Also da müssen dann alle ein bisschen sich an den Rahmenbedingungen orientieren, wie sie sind, und müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Aber wir werden unseren Beitrag auch leisten.
Ja. Ich würde gerne an der Stelle nochmal explizit auch auf den Fußball gucken. Ich sagte es ja gerade so ein bisschen auch, was kann man von internationalen Konzepten lernen? Wir hatten hier auch schon mit Vertretern für Olympia gesprochen, die eben sagen, gut, also Sportler testen bei Olympia, das ist auf jeden Fall ein Thema. Wie sieht es denn beim Fußball aus mit Blick auf den HSV, auf St. Pauli? Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde, wir haben eigentlich ein ganz gutes Modell gefunden. Wir sind ja in Deutschland mit die Ersten gewesen, die quasi mit in der Pandemie, als sie noch frisch war, im Mai ja irgendwann angefangen haben, den nach einer relativ kurzen Unterbrechung Profifußball wieder zuzulassen. Und dann ist ja der Saisonbetrieb im Grunde genommen ziemlich durchgelaufen. Und und jetzt in der aktuellen Saison ja genauso. Und das sind ja schon mal ganz gute Rahmenbedingungen, sodass zumindest die ganzen Fernseheinnahmen auch weiterlaufen konnten und auch die daran gebundenen Sponsoreneinnahmen weitergelaufen sind. Dadurch haben wir ja bei allen Verlusten, den die Vereine natürlich hatten, aber insgesamt, ich sag mal so, das Geschäftsmodell und den Betrieb aufrechterhalten, das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir jetzt irgendwie in den Zuschauerbetrieb wieder reinkommen. Und natürlich ist unsere Erfahrung schon von den paar Spielen, die wir hatten im letzten Jahr mit Zuschauern, dass die mit unseren beiden Profiklubs hier abgestimmten Hygienekonzepte schon funktioniert haben und dass die Vereine auch in der Lage sind und auch, also die auch mit Verantwortung daran gehen, das auch umzusetzen, sodass das auf jeden Fall in den Stadien, die auch sozusagen, da ist ja auch die Infrastruktur entsprechend da, dass man sich das schon auch vorstellen kann mit entsprechenden Testkonzepten dann was zu
machen. Ja, Sie sprechen es an. Wie sehen Sie es bei der Europameisterschaft? Es wird auch da drüber diskutiert, gerade auch ganz aktuell, dass man die EM im Fußball eben auch mit Zuschauern durchführen will, unabhängig jetzt mal von der Entwicklung, was das Impfen angeht. Halten Sie das für realistisch?
Tja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man das mit einer gewissen Zuschauerzahl hinkriegt. Ob wir dann vollbesetzte Stadion sehen werden, da habe ich noch ein paar Zweifel. Es kommt natürlich darauf an, wie wir jetzt einfach insgesamt vorankommen. Alle rechnen damit, dass wir Richtung Sommer eine deutlich verbesserte Lage bekommen werden. Wir werden mehr Erfahrung mit den Selbsttests haben. Wir werden und natürlich dadurch auch, das ist ja auch ein Sinn der Selbsttests, dass wir mehr Infektionen schneller entdecken und dann die Leute auch schneller in Quarantäne und medizinische Behandlungen bringen, sodass sie nicht das so stark weiter übertragen können. Also der doppelte Effekt des Selbsttests. Dann, dass wir mit dem Impfen dann hoffentlich wirklich mal ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, dass einfach viel mehr Menschen geimpft sein werden. Und dass wir wissen, dass das Virus im Sommer schwierigere Bedingungen hat, sich auszubreiten, wenn es warm ist draußen und die Menschen viel draußen sind. Und das alles wird ja nach Einschätzung vieler Experten dazu führen, dass wir dann Richtung Sommer irgendwann im Juni langsam wirklich auch eine erkennbar bessere Situation haben. Und wenn das so eintritt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf das, was man sich vorstellen kann im Zuschauerbereich. Insofern wäre ich da mal vorsichtig optimistisch an der Stelle.
Stichwort vorsichtig optimistisch. Wir erleben ja auch so ein bisschen so eine Krisenmüdigkeit nach rund 12 Monaten. Ich glaube, da muss man an der einen oder anderen Stelle auch immer mal Verständnis für haben. Was sagen Sie den Menschen, wenn sie dieser Krisenmüdigkeit begegnen, auch aus sportlicher Sicht? Wie lautet da Ihr Appell?
Also erstmal kann ich allen sagen, dass ich diese Krisenmüdigkeit sehr gut nachvollziehen kann. Das geht mir ja genauso. Also ich glaube, davon ist ja niemand frei. Es reicht jetzt langsam. Und es wird immer schwerer auszuhalten. Und trotzdem lohnt es sich jetzt nochmal, sag ich mal, die Ausdauer und die Disziplin, und das ist dem Sporttreibenden ja nicht ganz fremd, das nochmal aufzubringen jetzt einfach und nochmal die nächsten 6, 8 Wochen, 12 Wochen vielleicht, wenn wir Pech haben, das jetzt zu überstehen. Und denn in diesem Jahr werden wir die Pandemie hinter uns lassen. Das wird so sein. Wir werden in diesem Jahr erleben, dass wir durchs Impfen, durchs Testen die Sache in den Griff kriegen und dass wir dann auch wieder in die Öffnung gehen können. Es ist jetzt wirklich absehbar. Es liegen jetzt lange dunkle Monate hinter uns, aber es wird jetzt wirklich absehbar. Und dann ist es wichtig, dass wir alle am Start sind, dass wir dann den Sport unterstützen, dass vor allen Dingen alle, die alle, die noch in ihren Vereinen sind, auch weiter ihrem Verein treu bleiben, nicht austreten, und alle, die ausgetreten sind, schon mal nach dem Wiedereintrittsformular suchen. Und wir werden das auch mit der Mitgliederwerbekampagne unterstützen für die Mitgliedschaft im Sportverein und werden auch alles tun, um dem Sport dann Rückenwind zu geben, wenn es darum geht, jetzt aus der Krise wieder rauszukommen. Also ich glaube, dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann wirklich eine gute Aussicht vor uns haben. Und je besser wir das jetzt und mit je mehr Disziplinen wir das jetzt noch aushalten, desto besser sind die Aussichten dann, wenn es langsam wärmer wird.
Ja. Also das waren eigentlich jetzt schon absolut positive Aussichten. Jetzt haben wir natürlich schon so viel über Sport gesprochen. Jetzt möchte ich doch nochmal zum Abschluss eine persönliche Frage stellen. Wie halten Sie sich denn in Zeiten der Krise fit?
Ja, viel zu wenig, ne? Schwierig. Also man macht so ein bisschen, also mit ein bisschen Fitness an den Wochenenden, lange Spaziergänge mit der Familie, also viel draußen sein, sich viel bewegen. Und was ich jetzt irgendwie mal probieren werde, ob ich das hinkriege, mir so ins Büro so eine Laufbahn zu stellen, mit einer Arbeitsplatte und so einem Laptop drauf, dass man zumindest dann in diesen endlosen Calls wenn man oben sich wichtig unterhält, wenigstens unten die Beine ein bisschen bewegt. Und so.
Ja. Sehr gut. Ja, Spazieren ist ja sowieso der neue Trend von 2021. Also ich denke, da sind Sie schon auf dem richtigen Weg. An dieser Stelle möchten wir uns bedanken für das kurzweilige Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sie haben auf jeden Fall den ZuhörerInnen und uns da gute Aussichten gebracht. Und das Wichtigste, denke ich, an dieser Stelle ist, dass wir alle gesund bleiben. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch.
Ja, vielen Dank. Für Sie auch. Alles Gute.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Grote, und bis bald und live und in Farbe dann wieder. Wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen.
Ja, sehr gerne, jederzeit.
Danke. Super. Vielen Dank, Herr Grote. Alles Gute.
Jo, danke. Tschüss. Dann. Tschüss.
Ja, das war der Sport- und Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich fand, mit sehr klaren und offenen Worten und Botschaften. Da kann man mal sehen, dass auch die Politik an der Stelle mittlerweile, glaube ich, auch genau weiß, dass man da sehr konkret sein muss und vor allen Dingen eben auch nicht zu viel Hoffnung machen darf. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Olivia, aber ich habe da einiges mitgenommen.
Absolut, ja. Also ich denke, das war auch das richtige Maß sozusagen. Man darf ja mittlerweile leider nicht mehr zu viel Hoffnung erwarten und muss einfach von Woche zu Woche planen. Das ist wahrscheinlich ja auch das, was die Politik macht. Und dennoch waren es positive Aussichten und ja, ich glaube, wir können alle hoffen, dass es bald etwas mehr Normalität kommt.
Ja, dass es so eintritt oder zumindest mal auch das, was ich mitgenommen habe, wir werden in diesem Jahr diese Pandemie überstehen. Dieser Satz ist doch sehr einprägsam und ja, hoffen wir, dass es so kommt. Stichwort Planung, auch wir planen natürlich mit den nächsten Gästen, freuen uns unter anderem auf Uwe Seeler. Wir freuen uns darauf, mit Alexandra Popp, der Kapitänin der Frauennationalmannschaft, in der nächsten Woche zu spielen. Also einige Gäste, die uns da ins Haus stehen. Und vielleicht nochmal vielleicht der Hinweis, wenn man Lust hat, uns zu verfolgen, zu begleiten bei Social Media, gibt es da ja einige Möglichkeiten.
Ja, absolut. Also Instagram, Facebook, ja, lasst uns gerne mal entsprechend auf den Kanälen, auf denen ihr uns anhört, ein Like da oder abonniert uns. Und ja, Sebastian, du hast eigentlich alles schon gesagt.
Dann würde ich sagen, für heute alles Gute auch an alle Hörerinnen und Hörer und wir sehen und hören uns wieder in der Folge 38 dann in der nächsten Woche.
So machen wir es. Super. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.